Willkommen beim Podcast von Prevent, dem Projekt, das möglichst vielen Menschen dabei helfen möchte, wieder selbst zu atmen.
Hallo und herzlich willkommen zum Prevent-Podcast. Heute sprechen wir über ein Thema, das in der Medizin lange übersehen wurde und jetzt aber endlich mehr Aufmerksamkeit bekommt. Es geht nämlich um geschlechtsspezifische Unterschiede. Und Frauen und Männer unterscheiden sich ja nicht nur in Bezug auf Hormone und Körperbau, sondern auch in der Ausprägung von Symptomen, dem Verlauf von Erkrankungen, dem Ansprechen auf bestimmte Therapien und auch in Nebenwirkungen. Und das wohl bekannteste Beispiel dafür ist wahrscheinlich der Herzinfarkt. Und doch solche Unterschiede zeigen sich eben auch in der Beatmungsmedizin, insbesondere auch beim Weaning. Und eine aktuelle Studie der Thoraxklinik am Uniklinikum in Heidelberg hat erstmals spezifische Risikofaktoren für Frauen beim prolongierten Weaning untersucht. Und über diese Ergebnisse und ihre Bedeutung für die klinische Praxis sprechen wir heute mit Frau Professor Dr. Franziska Truzinski, Fachärztin für Pneumologie an der Thoraxklinik in Heidelberg. Und Franziska, dich hatten wir ja bereits in den letzten Staffeln schon dabei. Wir kennen dich ja ganz gut. Du bist Oberärztin in der Pneumologie und Beatmungsmedizin hier an der Thoraxklinik in Heidelberg und auch Projektleiterin für Prevent. Vielen Dank, dass du dir die Zeit mal wieder genommen hast, mit mir heute über geschlechtsspezifische Unterschiede in der Beatmungsmedizin und eben insbesondere auch über die Rolle von Frauen im prolongierten Weaning zu sprechen. Hallo, ja, Franziska.
Hallo, danke Nicola, jedes Mal wieder sehr gerne.
Franziska, wenn wir mal ganz grundlegend anfangen, warum lohnt es sich denn überhaupt, was ist denn wichtig beim Thema Weaning, da auf einen genauen Blick auf die Geschlechtsunterschiede zu werfen?
Ja, man muss dazu sagen, dass die Arbeit, die wir gemacht haben in der Thoraxklinik, tatsächlich so die erste war, die sich mit dem Thema Geschlecht und prolongiertem Weaning überhaupt auseinandergesetzt hat. Also wir haben bis dato gar nicht gewusst, hat das Geschlecht überhaupt einen Einfluss auf den Weaning-Prozess? Und ich finde immer, wenn wir tatsächlich sagen, wir wollen Patienten individueller behandeln, wir wollen präzise Konzepte für bestimmte Patientengruppen entwickeln, dann macht es natürlich auch Sinn, sich das Geschlecht anzugucken. Und das gilt eigentlich in allen Bereichen der Medizin. Und du hast gerade von der Kardiologie gesprochen. Die sind uns da tatsächlich ein paar Jahre voraus. Also in der Pneumologie habe ich das Gefühl, dass wir erst jetzt so langsam anfangen, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und es ist wirklich in so vielen Bereichen so relevant.
Was habt ihr denn in eurer Studie herausgefunden?
Ja, also wir haben uns fast 800 Patientinnen angeguckt, die in der Thoraxklinik im prolongierten Weaning behandelt worden sind. Und was ganz interessant war, so 40% dieser Patienten waren Frauen. Und das entspricht eigentlich so genau dem Prozentsatz an Frauen, die wir auch in anderen Intensivstudien immer wieder sehen. Also das Verhältnis ist immer so 60-40. Und was wir dann gesehen haben, ist, dass das Geschlecht alleine kein Risikofaktor ist für das Weaning-Versagen. Es ist ja so, dass wir im prolongierten Weaning uns immer angucken, Patienten, die erfolgreich von der invasiven Beatmung entwöhnt werden, mit oder ohne eine nicht-invasive Beatmung, und diejenigen Patienten, die ein sogenanntes Weaning-Versagen haben. Und Weaning-Versagen sind zwei Kategorien von PatientInnen. Das sind diejenigen, die im Weaning-Zentrum versterben während des Weaning-Prozesses, und es sind diejenigen, die mit einer invasiven Beatmung über ein Tracheostoma entlassen werden. Und da war das Geschlecht jetzt kein Risikofaktor, weder das eine noch das andere für ungünstigen Weaning-Verlauf. Was aber ganz interessant war, dass bei den Patienten, die erfolgreich entwöhnt waren, waren die Frauen häufiger diejenigen, die mit nicht-invasiver Beatmung nach Hause gegangen sind. Was so ein Hinweis vielleicht ist für eine stärker ausgeprägte Atempumpenschwäche. Es war auch passend dazu so, dass die Frauen einen etwas höheren BMI hatten, also etwas fülliger gewesen sind, was so in Richtung einer Obesitas-assoziierten Hypoventilation hindeutet. Dann ist es so gewesen, dass wir uns angeguckt haben, Risikofaktoren für das Weaning-Versagen, und zwar getrennt, einmal bei Männern und einmal bei Frauen. Und da war wirklich interessant, dass bei Männern offensichtlich das Alter einen sehr viel größeren Einfluss auf das Weaning-Versagen hat. Also je älter die Männer, umso ungünstiger ist dann der Erfolg im prolongierten Weaning. Und was wir super spannend fanden, war, dass in Bezug auf das Delir, was ja wirklich häufig vorkommt im Weaning, es so war, dass bei den Männern tatsächlich die Diagnose irgendwann im Weaning-Prozess sogar mit einem Weaning-Erfolg verbunden war. Bei den Frauen war es so, dass das Delir ungünstig war, wenn wir uns den Weaning-Erfolg angucken. Und so den Schluss, den wir daraus gezogen haben, es gibt ja ganz unterschiedliche Formen von Delir. Es gibt ja so das hyperkinetische Delir, sind Patienten, die oft Ärger machen, sind unbeliebt bei der Pflege, die fallen natürlich sofort aus und dann auf. Und dann gibt es so eine Form von hypokinetischem Delir, sind Patienten, die dann eher sich zurückziehen. Und das ist häufiger mit hirnorganischen Problemen dann auch assoziiert. Und so die Vermutung war, dass vielleicht tatsächlich auch qualitative Unterschiede gibt beim Delir. Und die Daten, die wir uns angeguckt haben, sind retrospektive Daten gewesen. Das heißt, wir können anhand der Daten auch nicht sagen, wann im Verlauf dieses Delir aufgetreten ist. Und wir hatten so vermutet, dass vielleicht so ist, dass die Männer in der früheren Phase dieses Delir hatten, dann vielleicht ein bisschen mehr Sedativa bekommen haben. Und das ist ja immer auch ein Risikofaktor für das prolongierte Weaning an sich, ist aber prinzipiell natürlich was Reversibles, sodass das vielleicht tatsächlich ja inhaltliche Unterschiede in Bezug auf das Delir sein könnten, die hier Ursache waren.
Das ist super spannend. Also auch total wichtig, diese Unterschiede mal rauszuarbeiten. Wie geht ihr denn mit den Ergebnissen jetzt um? Also wie findet so der Übertrag in den Klinikalltag davon statt?
Ja, man muss dazu sagen, dass die Patientinnen, die im prolongierten Weaning behandelt werden, eine ganz große und sehr, sehr heterogene Gruppe sind. Da gibt es nie so ein One-Size-Fits-All-Konzept. Wir hatten auch aus der Prevent-Gruppe heraus ja mal so ein Konzept entwickelt, die sogenannten Treatable Traits, dass man sich eben bei allen Patienten wirklich ganz individuell anguckt, was habe ich für Aspekte, die ich jetzt hier adressieren kann. Und das ist, glaube ich, so. Und das, wir haben jetzt ganz aktuell auch eine Umfrage gemacht in den deutschen Weaning-Zentren, die im Wien-Net vereinigt sind. Wien-Net ist ja so das Kompetenznetz der DGP-zertifizierten Weaning-Zentren. Und wir haben im Wien-Net gefragt, welche Aspekte bei Aufnahme im Weaning-Zentrum direkt abgefragt werden, was die Kolleginnen und Kollegen für wichtig erachten im Weaning-Prozess. Und ich glaube, dass gerade im Weaning wir wirklich sehr, sehr individuell sind. Von daher glaube ich, in Anbetracht der großen Unterschiede zwischen den Patienten, dass das Geschlecht ein Faktor ist, aber dass wir niemals sagen, wir behandeln alle Frauen so und alle Männer so, sondern dass, glaube ich, wichtig ist, dass wir uns diese Geschlechtsaspekte angucken und dass wir mehr darüber lernen, aktuell konkret in die Praxis umsetzen, dass wir sagen, hier machen wir jetzt Frauenweaning, hier machen wir Männerweaning, das machen wir noch nicht.
Ja, ich wollte gerade fragen, wie ist denn deiner Erfahrung nach so der Stand der Umsetzung in der Praxis dann tatsächlich?
Ja, also ich glaube, dass wir tatsächlich noch mehr Daten generieren müssen, um wirklich die Sache besser zu verstehen. Also das Delir ist tatsächlich auch ein sogenannter Treatable Trait, das man sich einmal angucken muss. Und ich glaube, es wäre super interessant, in einer prospektiven Studie sich einmal anzugucken, tatsächlich, wann tritt das Delir auf? Brauchen wir hier möglicherweise geschlechtsspezifische Therapieansätze, um unseren Patientinnen und Patienten dann besser gerecht zu werden? Aber ich glaube, so weit sind wir noch nicht, dass wir ganz konkret Handlungsanweisungen geben können.
Ja, ja. Aber auf jeden Fall ja ein sehr guter Vorreiter, der ihr da seid und ein super wichtiger Anfang, der jetzt erstmal gemacht ist, auf den man ja sehr, sehr gut aufbauen kann. Und wie können wir denn grundsätzlich auch im Alltag dafür sorgen, dass Frauen vielleicht besser und individueller unterstützt werden könnten? Jetzt mal so ganz praktisch gefragt.
Ja, also ich glaube immer, dass es gar nicht so sehr darum geht, Frauen zu unterstützen. Ich glaube, wenn man das Geschlecht so in die Behandlung mit einbezieht, dann ist es tatsächlich so, dass Männer und Frauen davon profitieren können. Also wir haben ja ganz viel in der Medizin auch das Problem, dass Männer oft nicht über ihre Probleme sprechen können und dass das tatsächlich zunehmend auch ein Gesundheitsrisiko birgt. Mhm. Also wenn wir uns jetzt Krankheitsbilder angucken, zum Beispiel wie die COPD, da haben wir eine ganze Reihe Daten schon erhoben. Da zeigt sich so, es ist so wichtig, dass unsere Patienten über ihre Beschwerden, über ihre Symptome oder auch stattgehabte Exazerbationen sprechen. Wenn Männer nicht drüber reden, dann können wir da als Ärzte auch nicht drauf reagieren. Von daher glaube ich, dass wir so einen individuelleren Zugang und dass man vielleicht auch tatsächlich Dinge unterschiedlich abfragen muss. Also wenn man weiß, okay, Frauen sind sehr akribisch, die sind sehr genau und die berichten super gerne über alles Mögliche, dann muss man die vielleicht gar nicht so ermutigen wie die Männer, wo man wirklich ganz oft einfach konkret nachfragen muss. Ja. Und dann sagen die auch, was los ist. Aber von sich aus eben so bei einer ganz offenen Frage, wie geht's denn so, eigentlich immer sagen würden, ja, passt, ne?
Ja, ja. Und wie du sagst, vielleicht auch einfach das Individuum an sich mehr in den Vordergrund zu stellen, was er ja im Weaning auch macht, was hast du ja eben berichtet.
Ja, genau. Und gerade auch in der Intensivmedizin, weil wir haben ja ganz viele sehr, sehr große randomisiert kontrollierte Studien, wo man oft probiert, diese doch sehr unterschiedlichen Patienten dann in Gruppen einzuteilen. Und ich glaube, dass das tatsächlich manchmal auch hilfreich ist, sich dann detaillierter diese PatientInnen anzugucken, um wirklich Rückschlüsse zu ziehen.
Ja. Zum Abschluss, was würdest du denn dir für die Zukunft noch im Weaning wünschen, was jetzt so das Thema Geschlecht angeht, also geschlechtsspezifische Versorgung im Weaning?
Ja, also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir einfach sensibler sind für das Thema und dass es mehr Studien gibt, die sich mit der Thematik auseinandersetzt, auch was Belastung für Patientinnen und Patienten im prolongierten Weaning angeht. Und auch hier glaube ich, dass Männer und Frauen das ganze Setting unterschiedlich erleben. Und ich glaube, es würde extrem hilfreich sein, da mehr Informationen zu haben.
Ja. Dann ein schönes Schlusswort. Franziska, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute hier im Prevent-Podcast zu Gast warst und deine Erfahrungen und diese Zukunftsvision auch mit uns geteilt hast. Ich denke, wir können da viele Anregungen auch mitnehmen. Und wer weiß, was sich in den nächsten Jahren noch in der Forschung in dem Bereich tut. In der nächsten Folge geht es dann um ein ganz anderes, aber ebenso wichtiges Thema. Ich spreche mit Dr. Defner darüber, was ein Intensivtagebuch ist und wie PatientInnen auf Intensivstationen davon profitieren können. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Tschüss.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal beim Prevent Podcast. Wenn Sie weitere Informationen haben möchten, besuchen Sie uns unter www.wiederselbstatmen.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns gerne weiter.